Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Kinani trat von einem Bein aufs andere, seine Finger kribbelten vor Aufregung. Vor kurzem erst war er zum Levitendienst am Tempel geweiht worden. Ob der Priester Ezra ihn als einen der Jüngsten unter den diensttuenden Leviten heute wohl an diesem Gottesdienst beteiligen würde? Den hatte Nehemia nur 2 Wochen nach dem Laubhüttenfest anberaumt. Im nötigen Abstand, aber auch in bewusster Nähe zu diesem wichtigsten aller jüdischen Feste. Und das sagte etwas über die Bedeutung dieses Gottesdienstes aus. Und jetzt wurden namentlich die Leviten aufgerufen, die mit dem Klagegeschrei, dem Hilferuf der Hilflosen diesen Gottesdienst eröffnen sollten. Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, noch einmal Bani, halte es über den Platz. 8 sollten es sein, 7 waren genannt. Wen würde Ezra als 8. auswählen? Mit lauter Stimme klang es über den Tempelvorhof. Und Kinani. Kinani brauchte einen Augenblick, um zu verstehen. Dann stieß er seinem Nachbarn, dem ebenfalls jungen Bunni, der auch aufgerufen war, seinen Ellbogen so begeistert in die Rippen, dass der vor Schreck aufschrie. Doch viel Zeit zur Begeisterung blieb ihm nicht. Jetzt musste er mit ernstem Gesicht und den anderen 7 auf die große Bühne steigen. Aus voller Kehle stimmten die 8 Leviten das Zetergeschrei an, wie es vor Jahrhunderten ihre Vorfahren in Ägypten erhoben hatten, um Jahwe, ihren Gott, auf ihr Sklavenschicksal aufmerksam zu machen. Aber auch wie ihre eigenen Väter und Großväter in Babylon, die dort ihre Bußgottesdienste über den Verlust von Tempel, Jerusalem und Staat Juda mit diesem Hilferuf der Hilflosen begonnen hatten, um Jahwe auf ihre Not im babylonischen Exil aufmerksam zu machen. Mit jenem Klagegeschrei wurde auch heute der Gottesdienst eröffnet. Doch Kinani verstand nicht ganz, auf welche Not Jahwes Aufmerksamkeit heute gelenkt werden sollte. Mit der Beendigung des Klagegeschreis traten die Leviten wieder ab, um den Kollegen Platz zu machen, die den Hauptgottesdienst durchführen sollten. Dieses Mal waren die beiden jungen Leviten Bunni und Kinani nicht wieder dabei. Sie wurden durch 2 altgediente Leviten ersetzt und verfolgten die Feier sozusagen von der Reservebank aus. Sein ersehnter und doch überraschender Auftritt machte es Kinani schwer, dem Beginn des Hauptgottesdienstes zu folgen. Er hing seinen Gedanken nach. Was hatte er nicht alles erlebt in den letzten Monaten, seit der Statthalter Nehemia angefangen hatte, in Jerusalem aufzuräumen? Zuerst hatte er das Notwendigste getan. Durch den Wiederaufbau der Stadtmauer, deren Tore nur am hellen Tag geöffnet werden durften aus Sicherheitsgründen, sicherte er den politischen Bestand des Gemeinwesens Juda-Jerusalem. Nach der Stabilisierung der äußeren Verhältnisse hatte Nehemia dann die inneren angepackt und die Jahwe-Gemeinde neu begründet und gefestigt durch Spendensammlungen für den Tempelbau, durch große öffentliche Torah-Vorträge und schließlich als Höhepunkt mit der Feier des Laubhüttenfestes. Ach ja, das Laubhüttenfest. Das war doch ein Freudenfest gewesen. Kein geringeres als das Passafest vor Hunderten von Jahren, als Josua nach der Überquerung des Jordan bei Gilgal das erste Passafest im gelobten Land gefeiert hatte. Mit diesem ersten Passafest hatte Gott die Gabe des Mannas, des Wüstenbrotes, eingestellt. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Wüstenzeit beendet war. Jetzt lebte Israel nicht mehr auf das Heil zu, sondern war drin im Land, in Jahwes Heil. Und nun, vor zwei Wochen, wieder. Das erste Laubhüttenfest nach der Heimkehr aus Babylon. 8 Tage lang hatte man in Laubhütten auf den Dächern und Hinterhöfen und Straßen und Plätzen von Jerusalem das Laubhüttenfest gefeiert. Wie damals in der Wüste als man auch da in Laubhütten wohnte, hatte mit der Familie, wie vorgeschrieben, die Befreiung aus Ägypten und die wunderbare Rettung am Schilfmeer gefeiert. Vor allem aber auch den Beginn des Lebens im verheißenen Land Israel nach der Wüstenzeit. Und heute nach der Wüstenzeit des babylonischen Exils. Ja, das war eine sehr große Freude gewesen. Für die ganze Versammlung, für alle, die aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt waren, hatte auch ihr Warten auf das Heil ein Ende. Mit ihrer Ankunft in Jerusalem hatte sich die alte Heilswahrsagung des Propheten Jeremia erfüllt. So spricht Jahwe: Wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich um euch kümmern und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. So hatte Jeremia angekündigt. Ja, das neue Leben der Exilierten in Jerusalem war das Höchste, war die Erfüllung des Heils. Der Beginn einer neuen Heilszeit für Israel. Hier war kein Raum zum Weinen. Das sagten auch die Leviten. Warum weint ihr? Hört auf zu weinen. Hier war kein Raum zum Weinen, nur zur Freude. Zu einer Freude, in der man mit leckeren Speisen und kostbaren Getränken feierte und an die Armen Geschenke verschickte. Passt zu uns, sagte Kenani. Gut, dass wir schon in Babylon Gott treu geblieben sind und unseren Glauben ernst genommen haben. Und auch gut, dass wir jetzt hier in Jerusalem unseren Glauben ernst nehmen und tun, was Gott in der Tora von uns erwartet. Anders als die halbheidnischen Samaritaner, die sich immer noch zwar Gottes Volk nennen, aber nicht mehr als Gottes Volk leben und nicht mehr als Gottes Volk erkennbar sind. Doch alle, die hiermit feiern, gehören zu den Treuen. Sie hatten sich von den Unreinen getrennt, die mit den heidnischen Frauen von den Völkern des Landes verheiratet waren und die das Sabbatgebot ignorierten, dieses Gebot aller Gebote, mit dem sich die Juden im babylonischen Exil als gläubige Juden von den Babyloniern abhoben. Das war das Erkennungszeichen. Mit uns, die wir noch ethische Maßstäbe haben, dachte Kenani, kann Gott etwas anfangen. Ja, mit uns kann er den Neustart in Gottes Volk in Jerusalem, des Gottesvolkes in Jerusalem wagen. Mit uns den geistlich Leistungsstarken, mit den Elitejuden. Es gab ein gutes Gefühl, dazu zu gehören. Es gab ihm Sicherheit. In solcher Sicherheit lehnte sich Kenani zurück und beginnt zuzuhören, was er da hört, was da vorne gesprochen wird. Und was er da hört, bestätigt ihn. Der vortragende Levit erinnert zuerst daran, dass ihr Retter, Jahwe, der Schöpfer der ganzen Welt ist, vor dem sich alle irdischen und himmlischen Lebewesen anbetend niederwerfen. Und dann fordert er die Versammlung auf, diesen Gott zu rühmen. Du, Jahwe, du allein hast den Himmel gemacht und all sein Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, und die Meere und alles, was in ihnen ist, und du gibst ihnen alles Leben. Und die himmlischen Wesen beten dich an. Du, Jahwe, bist der Gott, der Abraham erwählt hat und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat. Du hast mit ihm einen Bund geschlossen, seinen Nachkommen, das Land der Kanaaniter zu geben. Ja, du hast deine Zusagen erfüllt, weil du gerecht bist. Dann spricht der Levit da vorne davon, wie Jahwe den Widerstand des Königs von Ägypten brach, wie er die Väter, die hebräischen Sklaven, im Auszug aus Ägypten rettete, sie trockenen Fußes durch das Schilfmeer führte, die Ägypter aber wie einen schweren Stein ins Wasser warf, wie er sie dann in der Wüste Sinai begleitete und bewahrte, so dass es ihnen dort an nichts fehlte. Die Kleider zerschlissen nicht, die Schuhe zerrissen nicht. Es ging ihnen gut. Und er erinnert daran, wie Jahwe sie schließlich ans Ziel brachte, das Land in Besitz zu nehmen, das er mit seiner zum Schwur erhobenen Hand ihnen zu geben versprochen hatte. Wie gut es tat, das noch einmal alles so gesagt zu bekommen. Wahrlich, Jahwe war doch ein guter, gerechter Gott, der hielt, was er versprach. Doch in dieses wohlige Gefühl mischte sich plötzlich so etwas wie Unbehagen. Und als Kenani sich fragte, wieso, wird ihm bewusst, dass der Levit das Thema gewechselt hat und überraschend von ihnen spricht, dem Volk Gottes. Aber unsere Väter hörten nicht auf deine Gebote und dachten nicht an deine Wundertaten für sie. Ja, sie wollten sogar nach Ägypten in ihren Sklavendienst zurückkehren. Müssen wir denn jetzt davon reden? Knurrte Kenani, das gehört doch jetzt wirklich nicht hierher. Und außerdem, das war doch Schnee von gestern. Das Problem seiner Vorfahren und nicht seins. Ja, die Alten, die hatten tatsächlich versagt. Aber der Levit auf der Tribüne redet weiter. Von Israels größter Schmach redet er, vom goldenen Stierbild, dem die Väter in der Wüste ihre Rettung zuschrieben. Und dann fährt er unbeirrt fort, kommt auf die Propheten zu sprechen, die als Zeugen traten, um Israel wieder zu Jahwe zurückzuführen. Doch die Väter hielten an ihrer Empörung gegen Jahwe fest. Sie brachten seine Propheten sogar um. Kenani fühlt sich irgendwie elend. War er so einer wie seine Vorväter, ein wertloser Nachfolger Jahwes, der versagt hatte? Und als wenn er aus einem Traum aufwachen würde, sah er sie alle, sah er, was er bis jetzt übersehen, ausgeblendet, verdrängt hatte. Die ganze Gottesdienstgemeinde trug Trauer. Rübensäcke, Getreidesäcke, Mehlsäcke hingen den Leuten über die Schulter und viele hatten Staub und Asche auf ihre Haare gestreut, als Zeichen der Trauer und Buße. Und richtig, nirgends wurden leckere Festtagsspeisen angeboten. Offenbar war Fasten angesagt. Dieser Gottesdienst. Was für ein Gegensatz zum Freudenfest der Laubhütten vor 2 Wochen. Von dem sie alle miteinander stolz auf das Erreichte nach Hause gehen konnten. Kenani hasste Buß- und Klagegottesdienste. Sie sprachen von Fehlern und Versagen. Sie weckten Schuldgefühle. Schon das Wort Buße zog ihn seelisch runter. Es machte ihn klein und wertlos. Vielmehr lagen ihm die Dankgottesdienste von Jahwes Rettungstaten. Die gaben ihm das Gefühl, ein guter, leistungsstarker Jünger Jahwes zu sein, der einen wichtigen Beitrag zu Jahwes Heilsgeschichte leistete. Etwas verärgert wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Vorbeter auf dem Podium zu. Und auf einmal war er hellwach dabei, denn was er da vorne sagte, der Mann da vorne sagte, ließ Kenani ahnen, dass er ein Problem mit Gott hatte. Und auch, was dieses Problem sein könnte. Und dass vielleicht dieses jetzige Problem der jetzigen Gemeinde das war, worauf er mit seinem Klagegeschrei Gott hatte aufmerksam machen sollen. Der Levit da vorne spricht weiter vom Versagen und von Schuld. In dieser Versammlung von geistlichen Elitejuden, denen die Gebote Gottes etwas gelten, denen moralische Werte wichtig sind. Nicht die weltlichen Juden, die heute hier gar nicht anwesend sind, stellt der Levit in die Tradition der Schuld, und Sündengeschichte der Väter hinein, sondern die fromme Gemeinde, die im Bewusstsein ihrer Treue den Ruf zum Gottesdienst gefolgt ist. Sie wird in eine Reihe gestellt mit den Vorfahren, denen der Levit vermessenes Handeln vorwirft. Vermessenes Handeln? Hatte er nicht damit zuvor das Verhalten der Ägypter gekennzeichnet, die dafür von Jahwe bestraft wurden? Der Levit beurteilt also das Tun der Väter nicht anders als das der feindlichen ägyptischen Sklavenhalter? Dabei nimmt er doch die jetzige Generation frommer Leistungsträger, die den geistlichen Neustart verantwortlich gestaltet, in die Geschichte der Treulosigkeiten und Treuebrüche des Versagens der Vorväter hinein. Einfach nur so. Kenani hatte bisher konsequent eine Trennlinie zwischen Vergangenheit und Gegenwart gezogen. Jenseits dieser Linie befanden sich die Väter, die als geistliche Versager von Gott nach Babylon verbannt worden waren. Diesseits dieser Linie stand für ihn die erfüllte Verheißung Jeremias von der Rückkehr aus Babylon und der Neuanfang für alle, die sich von den Unreinen abgesondert hatten. Und heute durchbricht der Levit diese Linie. Er trennt die Geschichte der Rettung, der Rettungstaten und Heilstaten Jahwes nicht von der Sündengeschichte des Gottesvolkes ab. Es gab nur die eine Gemeinde, die von Jahwes Rettung lebte, von seiner Geduld, von seiner Gnade, von seiner Vergebung, von Gottes neuen Anfängen. Sein Kenanis Problem war, dass er sich zur Gemeinde der geistlich und moralisch Zuverlässigen zählte, zur Leibgarde Gottes sozusagen. Als solcher sah er sich nur in der Geschichte der Großtaten Jahwes, nicht aber in der Versagensgeschichte des Gottesvolkes. Der Levit aber entlässt die Leibgarde Gottes nicht aus der Versagensgeschichte des Volkes Gottes. Und noch etwas fällt ihm an dem Bußgebet des vorbetenden Leviten auf. Der nimmt die fromme Gemeinde nicht nur in die Vergangenheit der Heilsgeschichte hinein, er zieht auch die Linie der versagenden Gemeinde von der Vergangenheit bis in die jetzige Gegenwart aus. Er unterstellt den Anwesenden, sie seien nicht besser als ihre Vorfahren. Warum spricht er zuerst von unseren Sünden und dann erst von den Sünden der Väter? Warum umreißt er als Gerichtsgeschichte einen Zeitraum von den Königen von Assur, die vor 200 Jahren das Reich Israel zerstört hatten, bis auf den heutigen Tag? Und warum vor allen Dingen erwähnt er in seinem umfassenden heilsgeschichtlichen Rückblick nicht mit einer Silbe die jetzige Zeit der erfüllten Verheißung von der Heimkehr aus Babylon? Weshalb fasst er sie unter die Zeit des Gerichts durch die Assyrer, Babylonier, ja auch unter die Perser, die ihnen jetzt die Freiheit und das Genießen ihrer und Ernten ihrer Früchte verwehren? Sieht der Levit den geistlichen Aufbruch seiner Zeit vielleicht nicht so ideal wie die Gläubigen, die für den inneren und äußeren Aufbau des Landes und Volkes Israel kämpften, für Wachstum nach außen und innen? Steht es um sie gar nicht so gut, wie er und seine geistlichen Mitstreiter sich sehen? Gut. Er, Kenani, hat akzeptiert, dass sich die Heilsgeschichte, zu der er seit Abrahams Tagen ja hinzugehört, was für ein Adel, dass sich diese Geschichte Gottes zu seinem Heil nicht von der Unheilsgeschichte trennen lässt, die der menschliche Bundespartner Generation für Generation zu Jahwes Geschichte beisteuert. Okay, das bewahrt ihn davor, geistlich abzuheben. Es bewahrt ihn davor, sich besser zu fühlen als die Nichtjuden, die an Jahwes Geschichte keinen Anteil haben. Auch macht es ihn barmherzig in seiner Sicht auf die Ungläubigen und realistisch im Blick auf seine eigene Person als treuer Nachfolger Gottes. Aber dass er das Bußbekenntnis von der Schwachheit und Insuffizienz der Gemeinde seiner Zeit nachsprechen soll, das fällt ihm schwer. Es entmutigt ihn. Es nimmt ihm alle Kraft zu weiterer Mitarbeit und Freude. Es zerstört seinen Selbstwert als glaubendes, praktizierendes Glied des Gottesvolkes. Und das macht ihn geradezu depressiv. Doch plötzlich geht ihm ein Licht auf. Er stolpert nämlich darüber, dass der vorbetende Levit von den Gesetzen der Tora nur ganz allgemein in der Mehrzahl spricht. Das ist doch sehr unkonkret. Nur ein einziges Mal nennt er das Sabbatgebot. Dieses Gebot aller Gebote, mit denen sich in Babylon die Juden von den Heiden abgehoben hatten. Jetzt steht es für die gesamte Tora, ähnlich wie früher vor dem babylonischen Exil das erste Gebot, das die Anerkennung Jahwes als einzig wahren Gott forderte. Für die gesamte Tora stand. An keiner Stelle wird der Levit konkret. Welches Gebot Israel aktuell übertreten habe und bitteschön in Zukunft einhalten soll. Was soll er mit sowas anfangen? Merkwürdig. Wenn er aber gut hinhört, merkt er auch, dass der Levit nicht nur allgemein formuliert, sondern durchaus konkret, da nämlich, wo er von Jahwes Heilstaten für Israel spricht. Hier differenziert er klar einzelne Geschichtsepochen. Er unterscheidet die Ereignisse der Rettung am Schilfmeer von denen in der Wüste. Und diese wieder von der Landnahme und die wieder von der Königszeit. Und die Königszeit trennt er klar und deutlich ab von der Phase des Exils. Aus jeder Phase des Heilshandelns Gottes weiß der Levit klare, konkrete Ereignisse des Handelns Gottes zu nennen. Da denken an ihn noch einmal. Merkwürdig. Das Licht, das ihm aufgeht, lässt ihn klar sehen, der Levit macht ihnen ein Versagen nicht so bewusst, dass er ihr Leben an dem Maßstab Gesetz misst. Nein, der Levit misst ihr geistliches Wachsen oder Verkümmern nicht an einer moralischen Messlatte, wie man etwa das Wachstum der Kinder misst, um es an der Hauswand zu markieren und anschließend zu bewerten. Nein, der Levit sieht die Taten der Nachfolger im Licht der Wohltaten Gottes. Er vergleicht ihr Tun mit dem, was Gott für Satan hat. Er gab ihnen befestigte Städte und fettes Ackerland. Sie nahmen Häuser in Besitz, die mit allerlei Gut gefüllt waren, und ausgehauene Zisternen, Weinberge und Olivengärte und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen es sich wohl sein durch deine große Güte. Das ist Jahweh, ein freischenkender Gott. Und nun setzt der Levit Jahwes Treue mit der Treue Israels in Beziehung, wobei sich Israels Handeln als treu oder auch als untreu entpuppen kann. Aus der Solidarität Gottes mit seinen Menschen, mit den Menschen seines Volkes, ergibt sich ein Urteil über die Solidarität der Menschen in Gottes Volk. Der Levit legt an Kinanis Tun also nicht den Maßstab einer Norm an, sondern setzt dieses Tun mit einer Person in Beziehung, die ihm, Kinani, so viel Gutes getan hat, mit einem freigebig schenkenden Gott. Welch eine warmherzige, persönliche Perspektive! Das Licht, das bei dieser Beobachtung in Kinanis Seele zu leuchten beginnt, lässt ihn aber auch erschrecken. Erschrocken ist Kinani darüber, dass er selber bisher sein Denken und Tun an Gebotsnormen gemessen hat. Gewiss daraus entstand das süße Gefühl einer Überlegenheit, sowohl über die Ungläubigen als auch über die laschen Nachfolger Jahwes, die es mit den Geboten nicht so ernst nahmen wie er. Solange er aber Selbstwert und Zufriedenheit aus den zufriedenstellenden Messwerten an der Messlatte Tora bezog, musste sein religiöses Selbst, Wertgefühl in dem Augenblick einbrechen, da sich ein negativer Messwert ergab. Und diesen negativen Messwert hatte ihm heute der Levit bewusst gemacht. Und jetzt ahnte Kenani, weshalb er sich so elend, so wertlos fühlte, als der Levit ihn in die Sündengeschichte seiner Vorfahren einreihte und diese Geschichte bis in Kenanis Gegenwart auszog. Da war seine Glaubensbasis, sein Elitebewusstsein weggebrochen. Das Bußgebet hatte ihm den geistlichen Halt, das Ruhen in seinem leistungsstarken Glauben genommen. Der Maßstab des Gesetzes hatte ihm die Gewissheit seiner Zuverlässigkeit und Treue geraubt. Sein frommes Leistungsdenken ließ ihn als Versager im Regen stehen. Und da bekannte es auch noch einmal der worthörende Levit auf der Bühne vor Gott. Sie zeigten eine störrische, widerspenstige Schulter gegen dich. Sie verhärteten ihren Nacken gegen dich und hörten nicht auf dich. Kenani beugte sich tiefer und tiefer. Doch als der Levit auf der Tribüne weiterbetete, richtete er sich wieder auf. Denn in seinem Schuldbekenntnis konfrontierte der Levit ihn nicht mit dem Gesetz, sondern lässt sein Schuldigsein wieder einmünden in das Erbarmen eines barmherzigen Gottes. Sie hörten nicht auf dich, ja? Doch in deinem großen Erbarmen hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und hast sie nicht verlassen, denn ein gnädiger, ein barmherziger Gott bist du. Erstaunlich, wie konsequent der Levit da vorne den Blick der betenden Gemeinde immer wieder weg von ihrem Versagen hin auf Gottes Zusagen richtet, auf Gottes Gerechtigkeit, in der er seinen Leuten die Treue hält, in der er wahrmacht, was er ihnen versprochen hat. Ja, ihnen nicht den Rücken zuwendet, wenn sie sich von ihm abgewandt haben. Wie hatte der Wortführer der Leviten im Verlauf des Gottesdienstes noch einmal gebetet? Unsere Väter handelten vermessen und hörten nicht auf deine Gebote. Sie dachten nicht an deine Wundertaten, die du an ihnen getan hattest. Sie setzten sich es in den Kopf, in ihre Knechtschaft nach Ägypten zurückzukehren. Du aber, Gottes Antwort darauf, du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Du hast sie nicht verlassen. Sogar als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, da hast du in deinem großen Erbarmen sie doch nicht in der Wüste verlassen. Erstaunlich. Alle, ob sie nun mitbeten oder nur zuhören, alle dürfen und sollen es für sich in Anspruch nehmen. Weil Sündenerkenntnis nicht aus dem Vergleichen mit Gebotsnorm erwächst, sondern im Blick auf Gottes Rettungstat, im Blick auf Gottes Gabe des Heils, deshalb führt dein Schuldbekenntnis dich nicht zu unerfüllten Gebotsnormen zurück, sondern zu Gottes Heilstat. Deine Buße, hebräisch Teschuvah, Umkehr, lässt dich zurückkehren zu Gottes Erlösung und Treue, lässt dich zurückkehren zu seiner Barmherzigkeit und Vergebung, zu seiner Geduld und seinem Erbarmen, worin er dich ebenso wenig verlassen hat wie die Vorväter in der Wüste Sinai. Ist deine Treulosigkeit an der Treue Gottes offenbar geworden? führt dein Aussprechen deiner Untreue gegen Gott und Menschen zum Aussprechen der Treue Gottes zu dir. Und dann mündet deine Buße nicht in Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühl ein. Sie mündet ein in die Erfahrung von Gottes Erbarmen und in das Lob seiner erneuten gnädigen Annahme. Diese Buße, die nicht aus moralischem Leistungsdenken erwächst, sondern aus dem Dank für Gottes Barmherzigkeit, wirkt nie destruktiv, wirkt nie selbstzerstörerisch, sondern lösend, befreiend, aufbauend. In der umkehrbereiten Annahme deiner Schuld begegnest du ja nicht nur dir, dem Versager, sondern du begegnest dem Gott, der dich nicht verlassen hat, der dich neu annimmt. So eine Rückkehr zu Gott ist die einzig relevante Art, mit deiner Gottesmissachtung umzugehen. Sie birgt die Möglichkeit zur Vergebung und des Neubeginns für dich. Sie ist die Chance für einen neuen Anfang mit Gott und mit dir selbst. Sie ist deine große Chance, die belastende Vergangenheit zu bewältigen. Sie ist der Schlüssel, mit dem du dich aus der Sackgasse einer blockierten Gottesbeziehung, mit dem du die Tür in eine neue Zukunft mit deinem Gott aufschließt, weil Gott dir dabei ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, seine Gerechtigkeit zu entdecken, die darin besteht, dass er dir selbst in deiner Untreue treu bleibt. Das ist seine Gerechtigkeit. Und so sagt es auch Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Der Satz, Gott, ich habe vor dir gesündigt, weist mir nicht den Weg in die Hölle, sondern zu einem Vater, der auf mich gewartet hat, um mich, den frommen Sünder, in seine ausgebreiteten Arme einzuschließen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.